Daniel 10, die Verse 1 bis 12. Im dritten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, wurde dem Daniel, der Belsazar genannt wird, ein Wort geoffenbart. Und dieses Wort ist wahr und handelt von einer großen Drangsal. Und er verstand das Wort und bekam Verständnis für das Gesicht. In jenen Tagen trauerte ich, Daniel, 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise und Fleisch und Wein kamen nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die 3 Wochen um waren. Aber am 24. Tag des 1. Monats befand ich mich am Ufer des großen Stromes. Das ist der Hiddekel. Und ich hob meine Augen auf und schaute und siehe, da stand ein Mann, in Leinwand gekleidet und die Lenden mit Gold von Ufas umgürtet. Und sein Leib war wie ein Topas und sein Angesicht strahlte wie der Blitz und seine Augen wie Feuerfackeln, seine Arme aber und seine Füße sahen aus wie leuchtendes Erz. Und der Klang seiner Worte war wie das Tosen einer Volksmenge. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein, die Männer aber, die bei mir waren, sahen die Erscheinung nicht. Doch befiel sie ein so großer Schrecken, dass sie flohen und sich verbargen. Und ich blieb allein zurück und sah diese große Erscheinung. Es blieb aber keine Kraft in mir und mein Aussehen wurde sehr schlecht und ich behielt keine Kraft. Und ich hörte den Klang seiner Worte. Als ich aber den Klang seiner Worte hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder. Und siehe, eine Hand rührte mich an, so dass ich mich zitternd auf meine Knie und Hände stützen konnte. Und er sprach zu mir: Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich jetzt zu dir rede, und nimm deine Stellung ein, denn jetzt bin ich zu dir gesandt. Als er dieses Wort zu mir redete, stand ich zitternd auf. Da sprach er zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen um deiner Worte willen. Worte des lebendigen Gottes.
Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, was für ein Wunder, dass du zu uns redest und wir dich hören dürfen. So gib nun, dass wir stille vor dir werden und dass wir dich in deinem Wort erkennen und lieben, damit unser Leben dir zum Preise wird. In Jesu Namen. Amen. Ein Mann auf der Suche nach Verständnis. In einer Welt, die außer Kontrolle scheint, in der es den Anschein hat, als ob die alten Gewissheiten nicht mehr tragen könnten, weil zu viel schief geht, sucht er Antworten, Ursachen, Gründe. Bei dieser Beschreibung handelt es sich nicht um einen Politiker aus dem Jahr 2020 und auch nicht aus dem 20. oder 21. Jahrhundert. Der Mann heißt Daniel und dank Vers 1 wissen wir auch genau, wann er sich auf die Suche gemacht hat. Es ist das 3. Jahr des Königs Kyros aus Persien, in unserer Zeitrechnung das Jahr 536 vor Christus. Und Daniel hat zu diesem Zeitpunkt schon etwa 70 Jahre in Babylon verbracht. Oft stellt man sich Daniel als leidenschaftlichen jungen Mann vor. Und das stimmt auch, als er am Anfang des Buches von Jerusalem nach Babylon verschleppt wird. Jetzt am Ende dürfte er allerdings weit über 80 sein. Und doch hat er scheinbar nichts von seiner Leidenschaft verloren. Einerseits brennt in ihm eine tiefe Leidenschaft für Gott und gleichzeitig oder vielleicht gerade deshalb auch eine tiefe Leidenschaft für Wahrheit und Verständnis. Im ersten Teil des Buches wird Daniel die Erkenntnis der Wahrheit quasi in den Schoß gelegt. Gott offenbart ihm die Träume des Königs und auch an vielen anderen Stellen haben wir gesehen, dass Gott weiterhin die Fäden in der Hand hält. Der Gott Israels regiert auch in Babylon. Das ist die Botschaft und daraus ergibt sich die paradoxe Situation von Daniel als siegreichem Verlierer. Als Gefangener nach Babylon verschleppt, wird er dort zu einem der höchsten Ratgeber des Königs. Im zweiten Teil weicht die triumphale Note allerdings mehr und mehr einem Suchen nach Verständnis. Ja, fast eine Verzweiflung Daniels über ein noch viel größeres Paradox. 70 Jahre waren, wie gesagt, vergangen. Und wie von Gott zuvor angekündigt, durften die Juden nach dieser Zeit auch wieder in ihr Land zurückkehren. Daniel ist nicht dabei, aber die Berichte, die er hört, sind alles andere als aufbauend. Die Rückkehr ist nicht triumphierend, der Wiederaufbau findet unter Anfeindungen statt und gestaltet sich enorm schwierig. Es ist, als ob sich alles gegen Israel verschworen hätte. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn sich vermeintlich alles gegen dich verschworen hat. Und dann weißt du nur allzu gut, wie es den Menschen damals ergeht. Das große Paradox, mit dem sich Daniel konfrontiert sieht, lautet, wenn der allmächtige Gott souverän regiert, warum erlebe ich so viel Not und Drangsal? Wenn der allmächtige Gott alles in seiner Hand hat, warum leiden wir? Und nach den Visionen von der Zukunft, die Daniel zuvor schon gesehen hatte, ab Kapitel 7, lautet die Frage, und warum wird es die nächsten 4 Jahrhunderte, 5 Jahrhunderte so weitergehen? Daniel lässt das nicht kalt. Einen Eindruck davon, wie sehr ihn das beschäftigt, bekommen wir direkt am Anfang in den Versen 2 und 3. Schaut es euch an, dort heißt es, zur selben Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nie, bis die 3 Wochen um waren. Auch wenn Daniel in Babylon höchste Stellen bekleidet hat, verzichtet er doch bewusst auf alle Annehmlichkeiten. Er trauert, denn wie kann er im Luxus schwelgen, wenn sein Volk leidet? Seine brennende Leidenschaft für Wahrheit treibt ihn damit auf die Suche. Und in Vers 12 lesen wir, schaut es euch an, lesen wir, er suchte von Herzen nach Verständnis. Die Suche nach Verständnis. So viel zu Daniels Krise damals. Und ich denke, auch wir heute erleben unsere Krisen. Und vielleicht suchst gerade du im Moment verzweifelt nach demselben Verständnis. Vielleicht schreist du zu Gott, warum? Warum? Ob es nun die Corona-Krise ist oder eine ganz persönliche, eigene Krise in deinem Leben, Arbeitslosigkeit, Spannungen in der Ehe oder einfach die Einsamkeit, die sich gerade im Moment durch die Isolation bleiern und düstern auf dich legt. Und gerade wenn du an Jesus glaubst, fragst du dich vielleicht umso inniger gleich, warum? Ich diene doch dem allmächtigen Gott. Warum fühlt sich mein Leben an wie Schwimmen im Honig? Ich komme nicht voran. Natürlich muss man an der Stelle auch sagen, dass unsere Krisen oft auch ein Stück weit selbstverschuldet sind. Aber das verschiebt ja letztlich die Krise nur nach innen. Und man fragt sich, warum habe ich schon wieder so einen Mist gebaut? Und vielleicht ist das oft die drängendste Krise in unserem Leben. Mit solchen Fragen, mit diesem Suchen ist niemand allein. Wir alle kommen an den Punkt, wo wir nach Verständnis und dem Sinn des Ganzen suchen. An den Punkt, wo wir uns nicht länger mit Oberflächlichkeiten zufrieden geben wollen. Und für solche Suchen, egal, ob du gerade mittendrin steckst oder für das nächste Mal, wenn es dich auch erwischt, Da gibt uns Vers 12, zwei sehr wertvolle Hinweise, wie Daniel mit dieser Suche umgeht. Schaut es euch an, in Vers 12 erfahren wir zuerst, in welche Richtung sich Daniels Suchen richtet. Er weiß, es gibt nur einen, der alle Antworten auf alle Krisen hat. Und das ist allein Gott. Und das ist sein erster Tipp, wenn wir Daniel hier reden lassen würden. Er würde sagen, ultimatives Verständnis kann nur von dem kommen, der alles sieht, alles weiß, alles in seine Hand hält. Daniel will keine billigen Ratschläge im Internet googeln. Er sucht Gottes Antworten. Sie allein können ihn tragen und zufriedenstellen. Unsere einzige Hoffnung zu verstehen liegt bei Gott. Der zweite Tipp bezieht sich auf die Haltung Daniels. Und in Vers 12 heißt es, er kommt demütig vor seinen Gott. Demütig vor seinen Gott. Demütigen hat dabei in unseren Ohren oft keine sehr positive keinen positiven Klang, aber hier hat es keine negative Bedeutung, wie heute so oft, sondern Demut drückt einfach aus, dass Gott groß ist und wir klein. Daniel versteht, dass wir schwach sind, aber Gott mächtig. Demut entspricht einfach der Realität. Und wenn man sie an den Tag legt, zeigt man, dass man vielleicht schon mehr verstanden hat, als man denkt. Das ist also Daniels Ansatz für Zeiten des Suchens inmitten von Krisen. Er wirft sich auf Gott und bekennt ihm, ich bin ohnmächtig, ich bin klein und schwach und völlig abhängig von dir. Das ist eine gute Sache. Es bringt das Universum ein kleines bisschen mehr in Ordnung. Schwäche einzugestehen kann allerdings auch eine riskante Sache sein. In der Welt wird Schwäche nicht wertgeschätzt, aber bei Gott, das sehen wir hier auch, brauchen wir davor keine Angst zu haben. Schaut euch das an in der Anrede, mit der Daniel in Vers 11 angesprochen wird. Dort sehen wir, wie Gott auf einen Menschen eingeht, der sich vor ihm demütigt. Vers 11, er sprach zu mir, du vielgeliebter Daniel. Du vielgeliebter Daniel. Und dann weiter, achte auf die Worte, die ich mir dir rede. Mit anderen Worten, ich werde dir Verständnis schenken. Diese Worte werden wir uns nächste Woche im folgenden Kapitel genauer anschauen. Heute geht es erst einmal um Kapitel 10, eine Einleitung, eine sehr lange Einleitung, die es in sich hat. Und eigentlich gibt dieses Kapitel schon die Antwort auf die Suche nach Verständnis. Denn wenn man sich Kapitel 11 wie ein langes, dunkles Tunnel vorstellt, das die bestimmenden Ereignisse der nächsten Jahrhunderte in hoher Auflösung vorzeichnet, mit einem kleinen Lichtblick am Ende, dann sind die Verse, die wir uns jetzt als nächstes anschauen werden, wie die Scheinwerferbatterie in einem Stadion, wie der Blick in die helle Mittagssonne. So nah an das Licht am Ende des Tunnels kommt Daniel in diesen Versen. Oder genau gesagt, kommt das Licht zu ihm in Form einer überwältigenden Vision des erhöhten Christus. Und es ist wichtig, dass wir diesen Punkt begreifen, ein Verständnis. Wenn wir auf der Suche nach Verständnis sind, dann beginnt Verständnis mit dem Blick auf den erhöhten Christus. Lesen wir dazu die Verse 4 bis 8 noch einmal. Am 24. Tag des ersten Monats war ich am Ufer des großen Flusses Hiddekel und hob meine Augen auf und schaute. Und sieh, da stand ein Mann in leinenen Kleidern. Und er hatte einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie ein Türkis. Sein Antlitz sah aus wie ein Blitz. Seine Augen waren wie feurige Fackeln, seine Arme und Füße wie helles, glattes Erz und seine Rede klang wie der Klang einer Menschenmenge. Ich, Daniel, aber sah die Vision allein. Die Männer, die bei mir waren, sahen sie nicht, doch fiel ein großer Schrecken auf sie, so dass sie flohen und sich verkrochen. Ich blieb allein und sah diese große Vision, Es blieb aber keine Kraft in mir und ich wurde ganz entstellt und hatte keine Kraft mehr. Das ist die Begegnung mit dem erhöhten Christus. Es ist nicht das erste Mal in diesem Buch, dass Daniel von einer Vision überwältigt wird, aber es ist sicherlich die intensivste Erfahrung von Kraftlosigkeit und Ohnmacht angesichts der Herrlichkeit von Christus. Hier spürt er am klarsten, dass diese Demütigung vor Gott für 3 Wochen in keiner Weise übertrieben war, sondern eigentlich war es nur ein Anfang, ein völlig unzureichender, eher symbolischer Akt, der aber dennoch richtig war. Kein noch so großer Akt der Demut wird dieser Begegnung mit dem verherrlichten Christus jemals gerecht werden. Aber es ist gut. Und Gott schätzt es wert. Ganz kurz, warum denke ich, dass es sich bei dieser Vision um den erhöhten Christus handelt und keinen Engel? Kurz am Rande, vielleicht davor, mit erhöhtem Christus bezeichnet man den gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes, der nach vollendeter Mission zum Vater in seine Herrlichkeit zurückkehrt. Für Daniel handelt es sich also um eine Vision aus der fernen Zukunft. Noch 560 Jahre muss er darauf warten. Für uns dagegen ist es eine Realität aus der Vergangenheit, deren Christi Himmelfahrt vor knapp 2000 Jahren eingetreten ist. Nicht lange nach seiner Rückkehr zum Vater erschien er dem Apostel Johannes und eben an diese Erscheinung, denke ich, wird am deutlichsten, dass es sich um den erhöhten Christus hier handelt. Der Apostel Johannes hält die Begegnung in der Johannes-Offenbarung so fest, schlagt es ruhig kurz auf, wenn ihr schnell im Bibel aufschlagen seid, ansonsten hört mir einfach zu. Dort heißt es, und als ich mich umdrehte, Johannes ist es, der hier spricht, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den 7 Leuchtern einen, der einem Menschensohn glich, bekleidet mit einem knöchellangen Gewand und um die Brust mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Kopf und sein Haar und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand, aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer Kraft. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sagte zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und sieh, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Seht ihr die Ähnlichkeit zwischen den 2 Beschreibungen? Nicht 100% identisch, das muss es auch nicht, aber zu ähnlich, als dass man sagen könnte, eins ist ein Engel, eins ist Christus. Und vielleicht noch ganz kurz, zu dieser Auffassung, dass es sich bei beiden um dieselbe Person handelt, passt auch die Bemerkung in Vers 14. Dort heißt es, die Vision wird erst nach einiger Zeit eintreten. Oder auch in anderen Übersetzungen, die Vision bezieht sich auf ferne Tage. Auch das spricht dafür, dass es sich nicht um eine zeitlose Vision handelt, wie es bei einem Engel der Fall wäre, sondern auf ein ganz konkretes Ereignis in der Zukunft, das wir dann am Anfang der Johannes-Offenbarung erfüllt sehen. Es handelt sich um den erhöhten Christus, dem Daniel hier begegnet. Wie reagiert Daniel auf diese Begegnung? Nun, diese Vision ist kein Forschungsobjekt, mit dem er sich sorgfältig und analytisch auseinandersetzt. Daniel will ja verstehen, er sucht ja, Forscherhafte ist in seinem Geist, aber die Antwort auf Daniels Suchen inmitten der Krise ist eine Person voller Macht und Majestät, die ihn erschlägt. Eine Person, der nichts und niemand widerstehen kann. Eine Person, von der er schon seit Kapitel 3 weiß, dass sie existiert. Er weiß, dass sie alle Macht im Himmel und auf Erden bekommen wird. Dort in Kapitel 7 hat er schon einmal eine Vision und über sie schreibt er: Ich sah in dieser Vision und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu Gott und wurde vor ihn gebracht. Und der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Nationen und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Wenn jemand auf der Suche nach Verständnis ist, wenn du heute auf der Suche nach Verständnis bist, in deinen Krisen, mit deinen Fragen, und wenn du demütig vor Gott kommst, dann ist Gottes Antwort auch heute noch unverändert geblieben. Es ist immer noch Jesus. Gott richtet Daniels Blick auf die Macht und Majestät des erhöhten Christus. Die christliche Botschaft lautet: Christus hat nicht nur die Antworten auf alle unsere Krisen, er selbst ist die Antwort mit seiner Macht und Majestät. Und die Lösung für jede Krise beginnt damit, dass wir seine Macht erkennen, dass wir unseren Blick auf ihn richten. Denn dort finden wir alle Antworten. Daniel ist völlig überwältigt. Und obwohl Daniels Begleiter die Erscheinung selbst nicht sehen, spüren sie auf intensive Weise diese übernatürliche Gegenwart und diese Macht, dass sie sich vor Schrecken verkriechen. Daniel ist auf einmal ganz allein mit Jesus. Es ist eine zutiefst persönliche Begegnung, die ihm alles abverlangt und die ihn völlig kraftlos zurücklässt. Ich weiß nicht, wie du dir eine Begegnung mit Christus vorstellst. Johannes und Daniel sind ihm begegnet. Und sie fühlten sich machtlos, kraftlos, ohnmächtig. Aber das ist nicht die ganze Botschaft. Denn in Vers 9 erkennen wir, wie Jesus, mit welcher Waffe er seine Macht zum Ausdruck bringt. Und das ist wichtig, um zu sehen, wie Jesus Daniel stärkt. Schaut euch Vers 9 an. Es sind die machtvollen Worte aus dem Mund von Jesus, die Daniel machtlos zu Boden sinken lassen. Es ist der Klang einer großen Menschenmenge, wie es in Vers 6 heißt. Sie lässt Daniel ohnmächtig auf sein Gesicht sinken, mit dem Gesicht im Staub. Und dieses kraftvolle Wort wirft Daniel nicht nur überwältigt zu Boden, sondern es ist auch die Kraftquelle, die Daniel am Ende neu erstarken lässt. Schaut euch Vers 19 an. Vers 19 spricht Christus ihn an und sagt: Fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Friede sei mit dir. Fürchte dich nicht. Ja, sei stark. Und als er mit mir redete, erstarkte ich. Christi Wort hat Macht. Und sagte: Mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Womit? Mit seinem Wort. Und es ist in diesem Moment, als ob in dieser Begegnung mit Christus die Kraftquelle umgeschaltet wird, aus der Daniel lebt. Nicht mehr aus der eigenen Kraftlosigkeit, sondern aus der nie erschöpfenden Kraft des Wortes Christi. Dort kann er in der Krise neu aufstehen und Gott von Neuem dienen. Wir werden uns das später noch mal genauer anschauen. Aber lasst uns zuerst die Frage anschauen, wie Christus denn seine Kraft gebraucht. Und die erste Antwort lautet: Christus kämpft. Christus kämpft für sein Volk. Das sehen wir in Vers 13, wo wir von seinem Kampf mit dem Engelfürsten des Königreichs in Persien lesen, der ihm 21 Tage lang widerstanden hat. Und daran sehen wir, wir bekommen ja nicht alle Antworten. Wir wissen nicht genau, was in dieser geistlichen Welt überhaupt vorgeht. Und dann noch einmal in Vers 20 lesen wir vom Kampf Christi, dort heißt es: Weißt du auch, warum ich zu dir gekommen bin? Jetzt will ich wieder hin und mit dem Engelfürsten über Persien kämpfen. Aber wenn ich wegziehe, sieh, so wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Doch will ich dir mitteilen, was festgeschrieben steht, was gewiss geschehen wird. Und es ist keiner, der mir gegen jene hilft, als nur euer Engelfürst Michael. Denn ich stand ihm auch bei im ersten Jahr des Darius des Medes, um ihm zu helfen und ihn zu stärken. Viele Einzelheiten sind uns hier wirklich unbekannt. Wir wissen nicht genau, wie dieser geistliche Kampf stattfindet. Der Einblick hinter die Kulissen ist beschränkt. Aber klar scheint zu sein, dass es sich um den geistlichen Kampf von Christus vor seiner Menschwerdung handelt. Den Kampf um sein Reich und sein Volk. Und wir erkennen auch die gewaltigen Mächte, die hier involviert sind. Wir sehen Christus, wir sehen die anderen Engel und wir sehen, gegen diese geistlichen Konflikte muss jede Krise in der sichtbaren Welt wie ein Sturm im Wasserglas wirken. Empfindest du Corona als einen Sturm im Wasserglas? Wenn wir den Eisberg darunter sehen würden, dann würden wir es wahrscheinlich besser erkennen können. Bei den Krisen dieser Welt handelt es sich um die Spitzen des Eisbergs. Die eigentlichen Kämpfe finden unter der Oberfläche dieser Welt statt, aber dazu mehr nächste Woche. Hier sehen wir, Christus kämpft. In der unsichtbaren Welt tritt Christus mit seinen Engeln als Krieger auf. Er baut sein Reich, er beschützt sein Volk vor geistlichen Mächten, denen wir sonst schutzlos ausgeliefert wären. Und das ohne es überhaupt wahrnehmen zu können. Christus kämpft dafür, dass Menschen zu ihm kommen, in sein Reich, dass sie bei ihm Ruhe und Frieden finden. Da will ich nochmal auf die Predigt von letzter Woche verweisen, wo Jesus sagt, ich bin demütig und sanftmütig von Herzen. Das ist das Wesen seines Reichs. Und Christus kämpft, damit Gottes Volk in seine Gegenwart und unter seiner guten Herrschaft leben kann. Wie wird dieser Kampf ausgehen? Er hat keinen unsicheren Ausgang. Das richtige Verständnis von diesem geistlichen Kampf ist nicht, dass Licht und Finsternis im Gleichgewicht sein müssen, wie zum Beispiel die helle und dunkle Seite der Macht, sondern denkt noch einmal an die Vision vom Anfang. Und dann wird uns sofort klar, Christus kämpft, und Christus siegt. Die kürzeste Zusammenfassung aller Kämpfe und Krisen, egal ob sichtbar oder unsichtbar, lautet, Christus siegt. Das ist gewiss, unumstößlich. Daran dürfen und müssen wir nicht zweifeln. Und wenn wir das verstanden haben, wer siegen wird, dann wird alles weitere Suchen nach Verständnis, die ganze Ratlosigkeit, die wir manchmal empfinden, sie wird vielleicht nicht immer mit konkreten Antworten enden, aber sie wird immer bei Christus enden. Christus kämpft, Christus siegt und mein letzter Punkt ist, Christus stärkt. Die überwältigenden Erscheinungen, sein kraftvolles Wort entwaffnen und entblößen Daniels ganze Schwachheit. Und wir sollten nicht denken, dass es bei uns anders wäre. Am Beispiel von Daniel, wir können es nochmal kurz durchschauen, Vers 8. In Vers 8 sagt Daniel, er hat keine Kraft mehr. In Vers 9 sinkt er ohnmächtig auf sein Gesicht. In Vers 11 zittert er. In Vers 16, 5 Verse später, zittert er immer noch und hat immer noch keine Kraft. Und in Vers 17 sagt er immer noch, es ist keine Kraft mehr in mir. Und ich habe nicht meinen Atem zum Reden. Daniel braucht Stärkung. Und Christus ist der, der ihn stärkt. Und wenn du sagst, ich brauche Stärkung, Christus ist der, der dich stärkt. Schaut nur, wie bereitwillig Christus diese Stärkung geben will. Vers 10. Eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und auf die Hände. In Vers 11 stärkt er Daniel mit den Worten, du vielgeliebter Daniel. Und als Christus sagt, richte dich auf, da kann er sich aufrichten. Sein Wort hat Kraft. In Vers 12 sagt er, fürchte dich nicht. Was für wunderbare Worte aus dem Mund des mächtigsten Kriegers des Universums. Des mächtigsten Kriegers, den man sich überhaupt vorstellen kann. Er sagt, fürchte dich nicht. Ich kämpfe für dich und ich siege für dich. In Vers 16 werden Daniels Lippen berührt und geöffnet, damit er überhaupt wieder reden kann. Und in Vers 18 wird er noch einmal berührt und erfährt den Zuspruch, fürchte dich nicht, du geliebter Mann. Friede sei mit dir. Sei stark, ja, sei stark. Christus stärkt mit der Wärme seiner Berührung und mit der Kraft seines mächtigen Wortes. Und wenn wir das Neue Testament lesen, dann stellen wir fest, dass er nicht nur Daniel auf diese Weise begegnet, sondern allen Menschen, die demütig und suchend vor Gott kommen. Ist er dir so begegnet? Als mächtiger Krieger, der nur möchte, dass du aus seiner Kraft lebst. Ich weiß nicht, welche Krisen dich gerade beschäftigen, ob du ratlos bist oder sogar verzweifelt. Vielleicht ist es eine bestimmte Sünde, die mit der Krise unserer Isolation zu tun hat. Vielleicht schauen wir am Computer die falschen Dinge an. Vielleicht werden wir in die Kaufsucht getrieben, wenn die Einsamkeit zu erdrücken ist. Vielleicht ist es was anderes. Und diese Krisen können wie übermächtige Gegner erscheinen. Aber an der Herrlichkeit dieser Vision sehen wir, Christus kämpft und er behält den Sieg für uns. Wenn wir Verständnis suchen, ist er unsere Antwort. Wenn wir uns kraftlos fühlen, schöpfen wir in seinem Wort neue Kraft. Keine Krise kann uns im Griff haben, wenn Christus uns in seiner Hand hält. Also, was bedeutet das für uns? Demütige dich vor Gott. Bekenne ihm deine Schwäche und Ohnmacht, im Wissen, dass Christus schon darauf wartet, dass du auf diese Weise vor Gott kommst. Er will dich mit Worten der Gnade trösten und stärken. Mit seiner Kraft kannst du in den geistlichen Kämpfen dieser Welt siegreich bleiben, denn er siegt für dich. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich für diese Vision, die du Daniel hier geschenkt hast, die auch uns überwältigt in ihrer Majestät. Wir danken dir für den erhöhten Christus, der mit Macht und Majestät kämpft, der am Kreuz gesiegt hat und in der Auferstehung und Himmelfahrt seinen Platz an deiner Seite eingenommen hat. Wir beten dich, nimm du in Christi Namen unsere Schwächen, unsere Kraftlosigkeit und unsere Krisen an. Nimm du sie in deine Hand. Kämpfe du für uns, damit wir im Glauben feststehen. Und wir bitten dich das im Bewusstsein und in der Zuversicht, dass nichts dir widerstehen kann. Und so preisen wir dich und bitten dich, siege du, so wie du es verheißen hast, auch in unserem Leben, diese Woche. In Jesu Namen. Amen.